So, da sind wir wieder. Willkommen zurück beim Podcast des DWI, Folge 69. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Heute geht es um ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt: entalkoholisierte Weine. Das Segment wächst rasant, nicht zuletzt, weil die Verfahren zur Entalkoholisierung immer besser werden und schonender. Dadurch steigt dann auch die Qualität. Und im vergangenen September haben wir das Thema bereits in unserer Online-Seminarreihe Weinentdecker Wissen behandelt. Und genau daraus haben wir für euch ein paar Highlights zusammengestellt. Freut euch auf Einblicke in die technischen Verfahren, die sensorischen Aspekte und andere weitere interessante Themen rund um den alkoholfreien Wein. Wie kommt der Alkohol in den Wein und wie bekommt man ihn wieder raus? Ihr hört gleich drei Personen, und zwar hauptsächlich den Moderator des Seminars, das ist Johannes Burkert. Er ist Leiter des Arbeitsbereichs Önologie am Institut für Weinbau und Önologie bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Und hier stellt er sich kurz vor.
Ich arbeite hier in der Forschung in erster Linie. Wir machen auch seit vielen Jahren alkoholfreie Weine und machen Versuche dazu, begleiten die Winzer eben auch, was die Qualitätsoptimierung angeht. Und deswegen darf ich das Ganze moderieren und Ihnen dann auch zu Beginn ein paar Einblicke geben in das ganze Thema.
So, außerdem als Expertin mit dabei ist Theresa Jung von der Karl Jung GmbH in Rüdesheim, die Pioniere, wenn es um das Thema alkoholfrei geht.
Ja, ich bin Theresa Jung und ich bin Marketing Director bei der Firma Karl Jung aus Rüdesheim am Rhein und die Urenkelin des Erfinders des alkoholfreien Weins.
Und von der Hochschule Geisenheim Dr. Matthias Schmidt, der sich wissenschaftlich mit der Thematik auseinandersetzt.
Hallo in die Runde, mein Name ist Matthias Schmidt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Geisenheim im Institut für Önologie.
Und zwischendurch hört ihr auch noch einen jungen Mann, der Zuschauerfragen an die Experten weitergibt. Das bin ich. Mein Name ist Andreas Kaul und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, alkoholfrei ist in aller Munde. Ich denke, jeder hat es so in der letzten Zeit mitbekommen. Es wird immer mehr diskutiert. Alkohol, ist Alkohol gesund? Ist ein Gläschen doch noch gesund oder ist ein Gläschen auch schon schädlich? Und es gibt immer mehr Anfragen dazu bei uns, auch bei, ich denke, bei den Teilnehmern hier, bei den anderen Diskussionsteilnehmern, was hat es mit dem Alkoholfreien auf sich und so weiter. Die Zahlen, die Verkaufszahlen sind stetig steigend, kommen wir auch noch dazu. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema, dass wir mal drüber reden. Gut, vom Prinzip her, wie kommt denn überhaupt der Alkohol in den Wein rein? Vom Prinzip her, für die, die sich noch gar nicht so damit beschäftigt haben, die Trauben haben, wenn sie reif sind, mal ganz grob so 200 Gramm Zucker pro Liter, also der Saft. Und aus diesem Zucker entsteht zur Hälfte ungefähr Alkohol und zur anderen Hälfte Kohlensäure, also CO2, die ausgast in den Weinkeller und zu geringen Teilen auch im Wein bleibt. Daneben entsteht noch ein bisschen Wärme, die da freigesetzt wird, ein bisschen Glycerin und andere Stoffe, die da noch als Gärungsnebenprodukte sind, aber das ist fast nebensächlich. Das heißt also, die Hälfte vom Zucker wird in Alkohol umgewandelt. Das heißt also auch, je mehr Zucker in der Traube ist, desto mehr Alkohol entsteht dann bei der Gärung im Wein. Und der Klimawandel ist, denke ich, auch seit vielen Jahren in jeder Munde, ständig neue Hitzerekorde. Gestern Abend in der Tagesschau wieder der heißeste Tag, gestern oder vorgestern, der heißeste Septembertag seit 1800 irgendwas. Es wird immer wärmer. Und wenn es immer wärmer wird, dann lagern wir auch immer mehr Zucker in die Trauben ein und dadurch bekommen wir mehr Alkohol im Wein. Und das macht das Thema natürlich dann jetzt mit der Entalkoholisierung umso interessanter. Und genau darum geht es eben jetzt, wenn ein Wein mal 15 Volumenprozent Alkohol hat, weil so viel Zucker in den Trauben war, dann hat es nicht mehr viel mit Genuss zu tun, zumindest für die meisten. Denn der Alkohol im Wein ist nicht nur das, was uns benebelt beim Genuss, sondern er hat einen sehr, sehr starken Einfluss auf das Aroma und den Geschmack. Und wenn der Alkohol steigt, dann wirkt der Wein fülliger, wärmer. Das kennen wir vom Rotwein, die meistens mehr Alkohol haben, dass die Weine dann viel kräftiger, feuriger und fülliger schmecken. Und Alkohol vermittelt auch einen Süße-Eindruck. Manchmal schmecken Weine leicht süß, obwohl sie gar keine Süße haben, wenn sie nämlich viel Alkohol haben. Und was gleichzeitig auch eher ein negativer Effekt ist, der Alkohol schmeckt bitter. Und bitter mögen wir im Wein eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, zu hohe Alkoholgehalte lassen den Wein auch bitter werden. Wenn wir jetzt den Alkohol reduzieren, dann hat es auch einen Einfluss. Also ich spreche jetzt nicht von einer kompletten Entalkoholisierung, sondern wenn wir dem Wein zum Beispiel 1, 2, 3 Volumenprozent Alkohol nehmen, dass er zum Beispiel statt 15 nur noch 12 Volumenprozent hat, dann kann der Wein dadurch viel fruchtiger werden. Wir bekommen eine ganz andere Aromenintensität, aber die Säure kommt auch stärker in den Vordergrund. Das heißt, die Weine werden frischer, angenehmer, aber je mehr wir entalkoholisieren, desto saurer werden sie auch. Es gab da mal einen wunderbaren Versuch dazu, bei dem man untersucht hat, was das genau für einen Einfluss hat, wenn man den Alkohol reduziert, im Vergleich dazu, wie wenn man einfach eher liest. Denn man könnte ja auch sagen, okay, während der Reife entsteht ganz viel Zucker in der Traube, der zu viel Alkohol führt. Wir lesen einfach ein bisschen eher die Trauben, also wir ernten sie eher, dann haben wir weniger Zucker und später auch weniger Alkohol. Aber so einfach ist das nicht. Hier hat man an einem Beispiel bei einem Versuch in Geisenheim eben mal einen Riesling 2012 zu unterschiedlichen Lesezeitpunkten geerntet und hat dann an den unterschiedlichen Lesezeitpunkten dann die Trauben geerntet und ausgebaut. Und dann hat man den Versuch eben so aufgebaut, dass man die frühe Ernte angereichert hat mit Zucker, das kann man ja machen, ja, um den Alkohol zu erhöhen auf 14 Volumenprozent. Um das zu vergleichen mit der späten Lese, als von Natur aus 14 Volumenprozent war. Und gleichzeitig hat man bei der späten Lese den Alkohol auch technisch reduziert auf 12 Volumenprozent, sodass man frühe und späte Lese hatte und jeweils 12 und 14 Volumenprozent, um zu sehen, ob der Geschmack des Weines eher mit dem Alkohol zusammenhängt oder eigentlich mit der Reife, also mit der richtigen natürlichen Reife. Ja, und das hat man voneinander dann untersucht, das Aroma Linalool, dieser blumige Riesling-Geschmack und die beiden früh gelesenen Weine, die relativ wenig Linalool haben und die beiden Weine, die zum späten Zeitpunkt gelesen worden sind, die viel von diesem Fruchtaroma hatten, unabhängig davon, wie viel Alkohol sie haben. Und daran sieht man, dass man eine Aromasteigerung durch die spätere Lese hat, was nicht direkt mit dem Alkohol zusammenhängt. Wir können also nicht einfach eher lesen, um weniger Alkohol zu haben, weil wir dann einfach ein Riesenaromapotenzial, ein Qualitätspotenzial verschenken. Und wir wollen die Trauben reif werden lassen und müssen dann irgendwie den Alkohol wieder runterbekommen. Gut, es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, wie man den Alkohol da ein bisschen reduzieren kann. Da wird der Matthias Schmidt später kurz was dazu sagen, weil da ist er der absolute Fachmann und wie er gesagt hat, seit 17 Jahren, seit 15 Jahren macht er Versuche dazu und beschäftigt sich damit. Ja, und was gibt es denn für Alternativen? Die Überlegung war, müssen wir den Alkohol erst entstehen lassen und dann wieder rausholen? Oder gibt es nicht andere Möglichkeiten? Also auch hier gibt es ganz viele Ansätze in der Forschung seit vielen Jahren. Man hat zum Beispiel versucht, den Zucker zu reduzieren im Most, das heißt quasi abzufiltrieren, ist aber leider technisch gescheitert. Also Zucker aus Most rauszuholen, ist technisch nicht machbar. Dann hat man versucht, die Glucose, also diesen Sechsfachzucker, rauszuoxidieren über Enzyme. Das hat ein bisschen funktioniert. Also man hat durch eine Glucose-Oxidase die Glucose oxidieren können. Dabei ist aber ganz viel Gluconsäure entstanden und dann waren die Weine einfach so sauer, dass man sie nicht mehr trinken konnte. Und diese Gluconsäure kriegt man halt auch nicht mehr raus. Also auch gescheitert. Und der dritte Ansatz war quasi der mikrobiologische Ansatz, indem man Hefen verwendet für die Gärung, die man zusetzt, Reinzuchthefen, die mehr Gärungsnebenprodukte bilden und weniger Alkohol. Aber das war viel zu ineffektiv. Bisher hat man keine Hefen gefunden, die mehr als ein Volumenprozent Alkohol reduziert haben. Insofern auch gescheitert, um den Alkohol da ordentlich zu reduzieren. Gut, das war der Punkt zu der Reduzierung von Alkohol. Jetzt kommen wir zu dem Punkt alkoholfrei. Also indem wir den kompletten Alkohol, der in dem Wein ist, vollständig entfernen. wie vorhin angesprochen, ein Riesenthema. Erst vergangenen Samstag in der Süddeutschen Zeitung eine ganze Seite: Wein oder kein Wein, ja, Spirituosen ohne Alkohol, Bier ohne Alkohol, Wein ohne Alkohol. In allen Magazinen im Moment Riesenartikel darüber. Deswegen diskutieren wir das jetzt auch wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt. Ein paar Zahlen vom DWI, dass man da einen Überblick bekommt. Ja, der Absatz von alkoholfreien Weinen hat 2023 zweistellig zugelegt. Das ist eine echte Hausnummer, auch wenn der Anteil aktuell aller verkauften Weine am Markt, aller alkoholfreien Weine, nur bei 1% des Weinumsatzes liegt. Aber Tendenz stark steigend. Und wenn wir uns jetzt das beim Sekt anschauen, ja, eigentlich ist es kein Sekt, sagen wir besser, beim Schaumwein, das wird häufig als Sekt bezeichnet, beim alkoholfreien Sekt liegen wir schon beim Marktanteil von 7,4% aktuell, was 18 Millionen Flaschen entspricht. Und das ist ein Riesenzuwachs von knapp 10% im letzten Jahr. Also man sieht, hier ist ein Riesenmarkt da. Es gibt in vielen Weingütern und auch in Geschäften sogenannte Traubensaft-Sekos. Also das heißt Traubensaft, der einfach mit Kohlensäure verperlt ist und dann als die alkoholfreie Variante oder Alternative zum Wein verkauft wird, ist auch ein super Getränk, hat aber nichts mit alkoholfreiem Wein zu tun. Die Leute sagen immer, der ist aber süß. Klar, das ist einfach Saft mit Kohlensäure versetzt. Auch nett, aber wie gesagt, kein alkoholfreier Wein. Dieser alkoholfreie Traubensaft-Sekko hat dann auch bis zu 200 Gramm Zucker, wie eben ein Traubensaft. Und wenn wir von alkoholfreiem Wein sprechen, dann ist das ausschließlich durch die technische Entfernung von Alkohol aus fertig vergorenem Wein. Gut, wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, wird der Matthias Schmidt dann darauf eingehen. Das sind relativ große Anlagen. Das kann der Winzer nicht so zu Hause einfach im kleinen Maßstab mit ein paar hundert Liter mal ausprobieren. Das geht über Destillationsverfahren, wo der Alkohol eben rausgeholt wird, teilweise auch Aromen verloren gehen und natürlich auch ein Mengenverlust, was später im Preis sich natürlich widerspiegeln muss. Weil wenn wir 12 Volumenprozent Alkohol rausnehmen, dann haben wir einfach auch 12% Mengenverlust plus noch ein bisschen Wasser, das damit übergeht, das auch dann verdampft. Und der Winzer verliert dabei ca. 20% seiner Menge. Und was noch vielleicht von der Deklaration abschließend auch ganz wichtig ist, bei vielen steht dann alkoholfrei kleiner 0,5 Volumenprozent drauf und bei manchen steht Zero oder nur alkoholfrei. Und da muss man unterscheiden, das ist genauso wie beim Bier auch, wenn alkoholfrei kleiner 0,5 Volumenprozent draufsteht, dann können da noch Spuren von Alkohol drin sein. Wenn der Begriff Zero, alkoholfrei oder irgend sowas draufsteht, dann bedeutet es, dass der Alkoholgehalt kleiner als 0,049 Volumenprozent ist. Damit wäre ich soweit mal mit meiner Einführung durch.
So, das war Johannes Burkert und jetzt hören wir zunächst Dr. Matthias Schmidt von der Hochschule Geisenheim.
Das Thema entalkoholisierter Wein ist keine Neuheit. 1903 oder vor über 110 Jahren ging die Geschichte eben schon los. Hier im Rheingau in Rüdesheim, die Firma Karl Jung hat sich eben seither mit dem Thema eben beschäftigt. Und das Thema ist, wie gesagt, bedingt der technischen Anforderungen, eigentlich in der Hand von entsprechenden Spezialisten, von Dienstleistern. Der Wein wird zu den Anlagen hingebracht, wird entalkoholisiert, in der Regel dort auch abgefüllt. Warum, das klären wir auch gleich. Zur Technologie, da haben wir eben, wenn man so möchte, verschiedenste Möglichkeiten. Ganz kurz, hauptsächlich sprechen wir, wenn es um die Entalkoholisierung geht. Also das heißt, wir fahren von den ursprünglich 12 Volumenprozent auf unter 0,5 Volumenprozent runter. Sprechen wir hauptsächlich über eine besondere Form der Destillation, und zwar die Vakuumdestillation, beziehungsweise zusätzlich ist das ein kontinuierliches Verfahren, das nenne ich dann Vakuumrektifikation. Warum das Vakuum? Ganz simpel, der Siedepunkt von Ethanol ist üblicherweise bei 78,x Grad Celsius. Das würde dem Wein doch sehr zusetzen. Wenn wir ein Vakuum anlegen von ungefähr 100 bis 120 Millibar, also etwa so dem Zehntel des normalen Luftdrucks, den wir so gerade um uns drum herum fühlen, dann siedet der Alkohol schon bei 30 bis 40 Grad Celsius. Und wenn wir es in einem kontinuierlichen Prozess ablaufen lassen, dann haben wir auch sehr kurze Verweilzeiten. Also ist der Wein weniger als eine Minute, manchmal auch wirklich nur 30 Sekunden in so einer Anlage, bis er eben komplett oder nahezu komplett entalkoholisiert aus dieser Anlage herausläuft. Also das ist mitunter für diesen Wein dann auch relativ schonend. Wie läuft das Ganze ab? Der Wein wird in der Regel in den oberen Teil dieser Kolonne eingeleitet und im Gegenstrom steigt ein sogenannter Brüden. Das ist ein Produktdampf aus alkoholfreiem Wein diesem entgegen. Und dieses flüchtige oder dieser flüchtige Dampf nimmt dann wiederum die flüchtigen Komponenten aus dem Wein mit sich, hauptsächlich eben Ethanol. Genauso wie beim Destillieren eben auch, wird eben dieser Alkoholdampf im obersten Teil der Kolonne abgeleitet in einen sogenannten Kondensator. Da wird er über Abkühlen verflüssigt und wir haben ein Destillat, das anfällt. Das hat ungefähr 70 Volumenprozent, kann damit eben auch weiterverwertet werden, vielleicht auch als Teilaspekt der vielleicht auch Nachhaltigkeit, wenn man die betrachten möchte. Das wird immer ganz oft diskutiert. Hier sollte man einfach vermerken, es wird ein Destillat auch, was eine gewisse Wertigkeit hat, auch gewonnen. Der alkoholfreie Wein wird im unteren Teil der Kolonne eben entnommen. Der Wein ist nicht nur alkoholfrei, er ist auch komplett gasfrei. Beziehungsweise, wenn wir einen Sekt entgasen möchten, müsste er vorher entgast werden. Genauso passiert es eben auch bei alkoholfreiem Bier. Anders als beim Bier ist ein Sekt, der nachher entgast wurde oder der zwischenzeitlich entgast wurde, später nicht mehr als Sekt zu bezeichnen, weil er die produktdefinierende Kohlensäure verliert und dann nicht mehr diesen Druck hat. Also deshalb sind all diese Produkte, die wir so schäumend in Sektflaschen kaufen können, der Kunde nennt es gerne alkoholfreien Sekt, aber technologisch oder rechtlich ist der Begriff dann entweder das schäumende Getränk aus entalkoholisiertem Wein, relativ sperrig, oder eben neuerdings auch der entalkoholisierte Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure. Und dann wären wir auch noch bei einem anderen Verfahren, was vor ungefähr 20 Jahren für sehr viel Unruhe in der Weinbranche gesorgt hat, die sogenannte Spinning Corn Column. Das ist, wenn man so möchte, eigentlich ähnlich physikalisches Verfahren. Auch hier wird unter Vakuum destilliert, kontinuierlich destilliert und wir schicken da auch wieder einen Brüden, einen Produktdampf im Gegenstrom. Es ist auch, wie gesagt, kein brandneues Verfahren. 1936 gab es eine erste Beschreibung des Verfahrens und dann hat es allerdings bis 1988 gebraucht, bis es eine erste kommerzielle Anlage gegeben hat. Dann hätten wir zum Schluss noch ganz kurz Membranverfahren. Die sind eben auch mitunter sehr interessant. Sie sind eigentlich neuere Entwicklungen. Sie sind allerdings bislang noch nicht wirklich geeignet, den Wein komplett zu entalkoholisieren. Vielleicht haben wir in Zukunft mehr und mehr Adaptionen, dass wir eben verschiedenste Membranen oder verschiedenste Technologien miteinander kombinieren, um so eben vielleicht auch kleinere und ein bisschen selektivere Anlagen hinsichtlich der Alkoholreduzierung anbieten zu können. Die letzten 3, 4 Volumenprozent, um die zu entfernen, brauchst du ungleich länger. Und das ist für diesen Wein natürlich ungleich strapaziös. Die ersten 1, 2, 3 Volumenprozent, das funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, hinten raus wird dieser Prozess relativ langsam, relativ zäh. Und das ist für den Wein aktuell noch sehr, sehr strapaziös. Da ist es eben denkbar, auch mit der Umkehrosmose zu arbeiten, das Ganze zu kombinieren. Das ist aktuell auch ja, in die Praxis auch schon umgesetzt. Da gibt es auch zumindest im benachbarten Ausland mobile Dienstleister, die solche Services anbieten, um eben 1, 2, 3 Volumenprozent zu reduzieren. Eben hatten wir das Thema vielleicht leichtere Weine, aber nicht alkoholfrei. Dafür ist es einfach zu sehr eine Strapaze für den Wein, weil wir einfach viel zu lange Prozesszeiten haben.
Vielen Dank, Matthias. Ich denke, das war jetzt wirklich ein schöner kurzer Abriss, dass man sieht, wie der Alkohol aus dem Wein wieder rauskommt. Ja, jetzt steigen wir aber doch mal ein und fragen mal die einzelnen Teilnehmer hier, wie es denn ausschaut, wie das denn bei Ihnen so alles entstanden ist. Theresa, wir fangen vielleicht mit dir an. Matthias hat es ja schon gezeigt. Euer Haus war das erste, quasi der Erfinder des alkoholfreien Weines. Wie kommt man vor 120 Jahren darauf, wo Wein ja wirklich auch schon ein Kulturgetränk war und man gesagt hat, okay, der Alkohol ist vielleicht sogar wichtig zu Desinfektionszwecken, wie auch immer, weil das Trinkwasser nicht perfekt war. Wie kommt man da darauf, alkoholfreien Wein zu machen vor so langer Zeit?
Also ganz so lange wie im Mittelalter ist es jetzt auch nicht her. Ich entschuldige mich übrigens, ich bin leicht erkältet, deswegen huste ich zwischendrin, aber das kommt nicht vom Alkoholfreien. Wir sind auf die Idee gekommen, beziehungsweise mein Urgroßvater aus der Not heraus. Die Not macht ja, wie bekanntlich, erfinderisch. Wir waren ein traditionelles Weingut mit Anschluss einer Weinbrennerei, gründet 1869. Und da ist man noch ganz üblich über Land gefahren und hat seine Weine verkauft mit dem Zug. Meine Urgroßmutter hat es in erster Linie gemacht, Maria Alt. Und ja, sie ist zu den Kunden gefahren und kam immer häufiger wieder und hat gesagt, der hat leider nichts gekauft, der ist abgesprungen, der Arzt hat ihm den Alkohol verboten. Und ja, aus dieser Not heraus ist ihnen dann die Idee gekommen zu sagen, eigentlich bräuchten wir etwas, was genauso gut schmeckt wie Wein und was Wein ist, aber eben ohne diese Komponente des Alkohols. Und ursprünglich wollte ihr Sohn Dr. Karl Jung eigentlich Theologe werden, aber hat dann der Kirche abgesagt und sich etwas anderem gewidmet, nämlich ab 1900 zu überlegen, wie bekommen wir den Alkohol aus dem Wein heraus. Dafür hat er unterschiedliche Versuche gemacht, auch erstmal das Naheliegendste, den Alkohol gekocht. Dann ging er auch raus, aber was übrig blieb, war nicht mehr besonders schmackhaft. Und dann hat er über Himalaya-Expeditionen gelesen und in dem Bericht stand, dass das Wasser der Forschenden da oben schon bei unter 100 Grad anfängt zu kochen, weil die Luft so dünn ist. Und so kam ihm die Idee, das Ganze mal im Vakuum zu probieren und hat an seine Brennblase eine Vakuumpumpe anbauen lassen und rumexperimentiert und dann 1908 das erste Patent für alkoholfreien Wein bekommen, für das Vakuum-Extraktionsverfahren oder auch die Karl-Jung-Methode, die wir bis heute auch verwenden.
Okay, wie hat sich das Ganze entwickelt? Ist dann schlagartig das Geschäft komplett umgeschwenkt oder ist es immer so parallel gelaufen nebenbei?
Also vor 100 Jahren haben ihm die Leute noch nicht ganz die Tür eingerannt, auch vor 50 oder 30 Jahren noch nicht. Also man musste da sehr lange dranbleiben, aber er hat immer weiter geforscht und experimentiert zu seinen ersten ja, Erfolge. Vor allem im Export waren 1920 zu Zeiten der Prohibition in den USA. Und ja, aufgrund des Alkoholverbots mussten auch da die Menschen sich Alternativen für den Weingenuss suchen. Und das waren so seine ersten Exporterfolge. Aber ansonsten hieß es, einen langen Atem zu bewahren, denn das Produkt war nicht bekannt. Er wurde auch um die 8, 9 Mal vor Gericht gezogen, weil man ihm Weinfälschung vorgeworfen hat. Das Produkt gab es nicht. Wir kommen aus einer Weinregion. Die anderen Winzer waren nicht so begeistert sofort von dieser Idee und diesen Experimenten. Aber er hat dann schlussendlich Recht bekommen und die Grundlage für ja, dieses Produkt auch rechtlich gelegt.
Okay, und jetzt ist ja aktuell die Nachfrage wahrscheinlich richtig groß. Also es ist ja, ich möchte mal sagen, so ein bisschen Hype die letzten paar Jahre. War die Entwicklung die ganze Zeit schon oder die Nachfrage stetig steigend oder war das immer so ein konstantes Level und jetzt auf einmal explodiert das Ganze?
Also man kann sagen, dass so das Wachstumsziel in der Regel immer war, so um die 5 bis 7% jedes Jahr zu wachsen. Mal hat das ganz gut funktioniert, mal nicht. Aber wir können sagen, dass seit Corona die Verkäufe wirklich wahnsinnig hochgegangen sind und wir da ja, eine Absatzsteigerung von über 30% innerhalb von einem Jahr hatten. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Pandemie viel dazu geführt hat, dass die Leute online Dinge bestellt haben und geschaut haben und sich noch mehr mit dem Thema Alkoholfrei auseinandergesetzt haben.
Okay, vielen Dank. Wir werden später auch noch mal kurz darauf zurückkommen. Andreas, du hast bestimmt interessante Fragen aus dem Chat.
Genau, tatsächlich kamen schon ein paar Fragen rein. Also da geht es jetzt ein bisschen um Bezeichnungsrecht, weil einer unserer Zuschauer hat auf dem Etikett des alkoholfreien Weins entdeckt, enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Kann
Ja,
jemand was dazu sagen?
kann ich gleich was dazu sagen. Es ist so, dass vorhin hat es der Matthias angesprochen, dass ja war diese entalkoholisierten Weine, denen dann Kohlensäure zugesetzt wird, da gibt es zwei Möglichkeiten der Bezeichnung. Das eine ist eben entalkoholisierter Wein mit Zug- oder Schaumwein oder Perlwein oder was auch immer oder Wein mit zugesetzter Kohlensäure, dann unterliegt es dem Weinrecht. Und wenn es ein schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein ist, was es in dem Fall sein müsste, dann unterliegt es dem Lebensmittelrecht. Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Rechte, sage ich mal. Und in dem Lebensmittelrecht müssen schon immer die Zutaten, Nährwert und so weiter drauf. Und das gibt sieben Bestandteile, die immer drauf müssen. Und da ist eben das Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und so weiter dabei. Und beim Weinrecht, das war bisher ausgenommen. Deswegen war das auch auf keiner Weinflasche. Aber das Gesetz hat sich geändert und ab dem Jahrgang 2024, den wir gerade ernten, wird auf jeder Weinflasche auch die Nährwerttabelle und das Zutatenverzeichnis wie auf anderen Lebensmitteln sein. Das ist quasi bei den alkoholfreien Produkten, genauso wie beim Traubensaft, schon immer so gewesen und kommt jetzt beim Wein definitiv mit dem Jahrgang auch, beziehungsweise gilt es für alle Produkte, die nach dem 8. Dezember 2023 hergestellt sind. Das heißt, wenn jemand einen Perlwein oder einen Sekt, also mit Alkohol, gemacht hat seit dem 8. Dezember, dann muss das auch schon draufstehen. Es gibt vielleicht noch kurz zur Ergänzung ein Novum, jetzt das erste Mal im Weinrecht oder bei Lebensmitteln, dass das Ganze auch über ein E-Label gemacht werden kann. Das heißt, da steht dann nur noch Zutaten und Nährwert siehe QR-Code oder Doppelpunkt oder ein kleines E und dann ist ein QR-Code, den man abscannen kann und dann verlinkt es auf eine Seite, wo die Zutaten und die Nährwerte angegeben sind.
Das war mal eine ausführliche Antwort.
Ja, sorry.
Nein, gut, sehr gut, wir sind ja
da. Das
sind
da. Ist relativ komplex, aber wie gesagt, man kann es auf jeder Weinflasche finden demnächst.
Ja, noch eine Frage aus der Praxis, und zwar der Jens schreibt, er hat gehört, dass das Lesegut für einen entalkoholisierten Wein qualitativ hochwertiger sein muss als bei konventionellem Wein. Ist es so? Gibt es da Unterschiede?
Der Matthias nickt, vielleicht will er direkt was dazu sagen.
Genau, also dazu muss man sagen, eigentlich die Erzeugung von entalkoholisiertem Wein ist ein Ticken komplexer, als es die Herstellung von einem Wein vielleicht ist. Weil wir haben ja eben gesehen, durch die Entalkoholisierung verändert sich das sensorische Bild dann doch sehr deutlich. Und das sollte man eben schon mit dem Lesegut antizipieren oder eben wissen, sodass wir eben ein bisschen weniger Säure haben sollten, dass wir, weil wir ein kleines bisschen auch Aromen einbüßen, unabhängig von der Technologie, vielleicht da auch ein bisschen komplexeres Weinaroma haben, sodass der entalkoholisierte Wein vielleicht nachher auch noch ohne eben Alkohol als Hauptaromakomponente oder flüchtige Komponente nachher noch in einem guten Bild da steht. Also es ist nicht irgendwie so eine Kiste, wo wir vielleicht Weine niederer Qualitäten irgendwie noch drin verwerten könnte, sondern eigentlich, wir müssen hier mit einem anderen Ansatz rangehen, wir müssen gezielt darauf hin produzieren, wir sollten Weine höherer Qualität einsetzen und das sollte man hier vielleicht auch noch nennen, wir haben ja 20% Mengenverlust oder 15 bis 20 ungefähr. Das Produkt alkoholfrei kann eigentlich für den deutschen Winzer nicht im absoluten Niederpreissegment lohnend sein, weil wir müssen in der Lage sein, auch diese 15% Mengenverlust irgendwie einzupreisen. Dann kriegt der Dienstleister ja auch noch einen Lohn. Also wir sollten dieses Produkt entalkoholisiert eigentlich in einer gewissen Kategorie denken können, dass es eben einen gewissen Preis haben muss, haben sollte, damit es eben auch für den Winzer ein nachhaltiges Geschäft sein kann.
Was ich vorhin ein bisschen ausgelassen habe mit meiner Präsentation, 80% aller alkoholfreien Weine, die in Deutschland verkauft werden, sind prickelnd, also schäumend. Das hat ja auch einen Grund, ja, weil die Nachfrage nach diesen schäumenden Getränken ist nicht nur so hoch, weil die Anlässe entsprechend sind. Natürlich verkauft sich sowas leichter für Empfänge, Hochzeiten. Es gibt ganz viele Sektempfänge, wo sich doch der Verbraucher nicht mit seinem Glas Orangensaft outen will, dass er kein Alkohol trinkt, sondern vielleicht auch gern ein ähnliches Produkt im Glas hätte, aber vielleicht kein Alkohol trinken möchte. Mit Sicherheit ein wichtiger Grund und ein guter, großer Absatzmarkt. Aber es hat auch sensorische Gründe. Da würde ich noch mal auf Matthias als Wissenschaftler hier eingehen. Warum sind die schon alkoholfreien Weingetränke so erfolgreich oder so viel beliebter als stille Produkte?
Gut, einen Teil dafür hast du ja schon geliefert, dass es eben vielleicht auch eher noch Anlässe gäbe, die mit Sekt zusammenhängen und es da natürlich schön ist, auch mit dabei zu sein. Ein anderer Punkt, den ich jetzt noch gelernt habe hier im Rheingau, funktioniert das Thema Sektfrühstück ganz gut mit alkoholfreien Produkten. Also der alkoholfreie Sekt, wie der Kunde ihn eben gerne nennen mag, funktioniert sehr gut in der Gastronomie zum Frühstück. Aber kommen wir zurück zu dem sensorischen Aspekt. Also wir verlieren ja Körper und Fülle dadurch, dass der Alkohol fehlt. Und die Kohlensäure kann ja relativ viel kompensieren. Das ähnliche Bild haben wir ja auch beim alkoholfreien Bier. Da haben wir ja im Vergleich zum Ursprungsprodukt schon eine relativ hohe Akzeptanz und hohe Verkaufszahlen. Und ich sehe das bei dem schäumenden Getränk aus oder bei dem alkoholfreien Sekt eben genauso. Dadurch, dass wir eben durch diese Kohlensäure noch mal eine gewisse Fülle haben, das Produkt ist länger präsent, es prickelt und es ist damit auch ein bisschen näher am Original oder am Ursprungsprodukt. Und ich denke, das macht einen großen Teil davon aus, warum wir 80% aktuell auf dem Markt als das schon Getränk haben. Da muss man natürlich sagen, die Sektindustrie war ein bisschen Vorreiter. Die größeren Sektproduzenten sind eigentlich schon wesentlich länger alle mit einer alkoholfreien Alternative unterwegs gewesen. Also da haben wir schon länger im LEH solche Produkte stehen. Und ja, da muss man ja sagen, da ist zumindest so auf Rückmeldungen, die man oftmals erfährt, die Akzeptanz, wie gesagt, schon ein bisschen und der Bekanntheitsgrad auch ein bisschen größer.
Gut, vielen Dank. Da kommen wir nämlich auch dann gleich schon zu einer Frage aus dem Frage- und Antwort-Chat, die ich vorher mitgelesen habe. Sind diese Weine in der Regel trocken, war da gestanden oder so ähnlich, oder haben die normal Süße? Also das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe es ja vorhin aufgezeigt, dass das Säure und das Süße Empfinden bei alkoholfreien Produkten ganz anders ist als bei Wein. Wir haben also, als wir 2017 unseren ersten Wein entalkoholisiert haben, hat er danach so sauer geschmeckt, obwohl der Grundwein wenig Säure hatte, dass man ihn kaum probieren konnte. Und natürlich wird zum einen die Säure aufkonzentriert, aber es fehlt einfach dieses süße Empfinden vom Alkohol. Und erstaunlicherweise kann man entalkoholisierte Weine verkosten, die haben 30 Gramm pro Liter Restzucker und die schmecken richtig trocken, als hätten sie keinen Zucker. Und entsprechend ist es auch bei den meisten Produkten. Sie sehen das ja hinten an der Nährwerttabelle stehen ja die Kohlenhydrate, davon Zucker. Nur Vorsicht, das ist in 100 Milliliter und nicht in Liter ausgedrückt. Ja, daran sehen Sie, dass die meisten dieser Produkte, ich sage es mal ganz pauschal, zwischen 30 und 60, 70 Gramm pro Liter Zucker haben. Und das ist viel, viel mehr als 98% aller herkömmlichen Weine haben. Und es braucht es auch, weil eben die Süße des Alkohols fehlt und die Säure extrem sauer schmeckt. Wenn wir jetzt mal nochmal, Theresa, zu dir gehen, ihr seid ja da ganz stark gefragt im Moment. Jetzt geht es gerade aktuell darum, natürlich möglichst viel Weingüter oder andere Leute zu bedienen. Ist es nebenbei auch angedacht oder habt ihr auch das Bestreben, da irgendwie noch was zu ändern, um die Qualität zu optimieren, um die Weine noch besser zu machen? Wir sehen ja bei Fragen und Antworten ja eine Frage. Ja, mit mir haben einen, der ist ganz grauslich und der hat einen Stinker und warum schmecken die alkoholfrei nicht? Wir wissen alle, dass es sehr, sehr gute alkoholfreie gibt und dass es eher welche gibt, die nicht so genießbar sind, das viele Ursachen hat, vom Grundwein angefangen, über ganz viele andere Dinge. Wie schaut es bei euch aus? Wie ist eure Zukunftsplanung, eure Bestrebung, was Qualitätssteigerung angeht?
Also die Bestrebung ist natürlich, die Produktqualität immer weiter nach oben zu schrauben. Und ich glaube, wir sind da auch auf einem guten Weg, weil dadurch, dass die Winzer sich jetzt auch dem Thema annehmen und gewillt sind, sich mit dem Thema alkoholfreien Wein auseinanderzusetzen, kriegen wir auch ganz andere Grundweine. Also zu einer Zeit, wo jeder gesagt hat, das brauchen wir nicht, das ist ja absoluter Quatsch. Ich habe hier noch irgendeinen Wein, den kriege ich so nicht los, den könnt ihr vielleicht haben. Hat man entsprechend auch keine gute Qualität bekommen. Und es gibt jetzt immer mehr Leute, die sich auch darauf spezialisieren, die Weine entsprechend so auszubauen, dass wir auch eine bessere Qualität am Ende bekommen können und erzeugen können, genauso wie es immer wieder neue Technologien gibt, an denen natürlich auch weiter geforscht wird, also die Temperatur noch schon dann nach unten zu bekommen. Wie können wir noch mehr Aromen ja aus dem Ursprungswein retten? Da gibt es unterschiedliche Methoden wie Flavor Logic etc., mit denen man sich auseinandersetzt. Und ja, das Ziel ist es natürlich immer, besseres Produkt zu machen. Es ist nicht zwingend das Ziel, immer noch näher an das Original Wein ranzukommen, denn es ist einfach ein anderes Produkt, so wie auch eine Hafermilch oder ein veganes Schnitzel eben nicht direkt aus Fleisch ist. Es ist ein Alternativprodukt, auch nicht unbedingt ein Ersatzprodukt, ein Alternativprodukt, wenn man eben auf den Alkohol verzichten soll, möchte, muss. Und ja, da arbeiten wir weiter und forschen, dass die Maschinen immer besser werden.
Ja, eine Frage ging auch in die Richtung 0,0. Das ist ja auch noch so ein Thema, was die Qualität angeht, ne? Also man muss
Ja.
vielleicht, willst du was direkt dazu sagen?
Also die Weine, die nicht komplett 0,0 sind, sind in der Qualität auf jeden Fall etwas schwacher als die Produkte, die unter 0,5 sind. Das liegt einfach daran, dass man bei den 0,0 Produkten keine Aromarückgewinnung machen kann. Denn die Aromen, die sich lösen und wieder aufgefangen werden, lösen sich natürlich in einem Restalkohol und werden dann im alkoholfreien Wein wieder zugeführt. Und wenn man diese Aromarückgewinnung nicht macht, ist die Qualität einfach niedriger. Und bei Verfahren wie Flavor Logic zum Beispiel, da wird dann nochmal das Destillat zusätzlich gefiltert. Die Aromen, die im Destillat übergeblieben sind, werden da nochmal in einem extra Step herausgenommen und wieder zurückgeführt. Dann hat man aber auch wieder schlechteres Destillat, was sich an der anderen Stelle schlechter verkauft. Also das sind Dinge, die man in so eine Kalkulation auch mit reinnehmen muss.
Diese unter 0,5 schreckt manche Leute ab, weil da ja noch ein bisschen Alkohol drin ist. Aber es gibt ja ganz viele Lebensmittel, in denen noch mindestens genauso viel Alkohol drin ist, was die Leute gar nicht wissen. Du hast ein paar aufgezählt. Möchtest du es vielleicht kundtun?
Ja, zum Beispiel Hotdog-Brötchen enthalten Alkohol, reifes Obst, sämtliche Obstsäfte, Kefir, Schwarzbrot, alles in dem Hefe drin ist oder Zucker, kann eben auch Alkohol erzeugen. Und die Menschen sind immer wahnsinnig alarmiert, weil das Produkt in einer Weinflasche kommt und irgendwo der Begriff Wein drin ist und sie dann Restalkohol hören. Aber täglich verzehren wir sehr viel mehr Produkte. Gerade Brot, was eine sehr gute Kruste hat, hat in der Regel auch einen recht hohen Restalkohol oder überhaupt Alkohol im Produkt. Und da macht man sich keine Gedanken drum. Also es ist kein Alkohol, Restalkohol, der schädlich ist. Also um es extrem zu sagen, selbst wenn man ein trockener Alkoholiker wäre, würde dieser Restalkohol ihm nichts machen. Wir würden das niemals bewerben, weil da ja noch andere Dinge mit dranhängen, warum man nicht trinken sollte in diesem Fall, aber rein körperlich hätte es keine Auswirkung.
Vielleicht nochmal zur Klarstellung. Also 0,5 ist die Grenze, 0,5% Alkohol. Und darüber darf der Wein nicht liegen, wenn er als alkoholfrei vermarktet wird. Gibt es da einen
Also,
Unterschied zu entalkoholisiertem Wein? Oder ist das ein Synonym?
offiziell heißt es alles entalkoholisierter Wein. Und nur wenn ich den Begriff alkoholfrei auf dem Etikett stehen habe, dann muss da draufstehen, alkoholfrei kleiner 0,5 Volumenprozent, außer wir sind eben unter den 0,049, also wirklich bei 0, nicht, fast nicht mehr nachweisbar. Dann, also 0,0 ist ja auch kleiner 0,049, ja. Und wenn wir unter diesen 0,049 sind, dann darf nur der Begriff alkoholfrei draufstehen oder Begriffe wie Zero oder alles, was auf Null deutet. Das heißt, wenn der heißt Secco Zero oder sowas, dann muss er unter 0,049 Volumenprozent haben, also wirklich annähernd Null.
Und entalkoholisiert heißt weniger als 0,5.
Nein, die sind beide entalkoholisiert. Nur wenn ich den Begriff eben alkoholfrei verwende, dann muss ich das entsprechend deklarieren mit diesem 0,5, also kleiner 0,5 oder eben kleiner 0,049. Okay, sollen wir die anderen Fragen noch schnell durchgehen oder
Genau.
schieben wir das?
Die Rebsortenwahl, weil da hat jemand mitgedacht, der Wein verliert ja Aromen. Wäre es da sinnvoll, dass man aromenreiche Rebsorten verwendet? Dann bleiben mehr Aromen übrig. Kann
Ja,
man.
also kann ich vielleicht direkt selber was dazu sagen. Ich meine, Dominik, ihr nehmt Riesling. Riesling ist eine aromatische Rebsorte, dadurch geeignet. Jetzt gibt es natürlich bei den Aromen auch ganz viel unterschiedliche Arten von Aromen. Das heißt, Sorten wie Muscatella, Traminer, Moriumuskat, die halt haben Terpene. Terpene sind nicht so oxidationsanfällig zum Beispiel, also sind stabiler als jetzt so exotische Aromen. Das heißt so Pfirsich-Maracuja, Grapefruit-Aromen, das sind schwefelhaltige Komponenten, die in Sauvignon Blanc, Scheurebe und Müller-Thurgau und so weiter drin sind. Und die sind eben sehr, sehr empfindlicher und gehen viel leichter verloren. Das heißt, wir können allein durch die Rebsortenwahl natürlich das Aroma stark beeinflussen. Wir verwenden zum Beispiel Müller-Thurgau und Muscatella, um dann sehr fruchtiges Produkt zu bekommen. Hierzu muss man auch sagen, was ich sowieso noch auch einfließen lassen wollte, wenn es um die Qualität ging. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Grundweinqualität entscheidend ist. Und wir, meine ich alle Forschungseinrichtungen in Deutschland, die mit Wein zu tun haben, da auch schon ein paar Jahre dran. Wir haben auch in Franken, so wie die Pfälzer, die Mosellaner, die Rheingauer, alle einen Leitfaden rausgegeben an ihre Winzer mit einer Empfehlung zur Erzeugung von Grundweinen zur Entalkoholisierung. Also klipp und klare Empfehlungen zur Rebsorte, zur Reife, zur Vinifikation. Das heißt, wie vergäre ich sie? Lasse ich sie zum Beispiel lange auf der Maische stehen? Das heißt, wir sind ja jetzt gerade in der Lese und wenn wir die Trauben quetschen und lassen einen langen Kontakt mit der Beerenschale, dann bekommen wir mehr Aromastoffe, die von der Beerenschale in den Most übergehen, um mehr Aroma zu kriegen, mehr Phenole, also Tannine, mehr Gerüst quasi. Der Wein bekommt mehr Gerüst und das braucht er auch später. Also es gibt viele Versuche und auch wir machen mindestens 12, 14 verschiedene Varianten an Grundweinen für die Entalkoholisierung, in der wir versuchen, die Qualität zu steigern, also die Qualität des oder die Eignung für die Entalkoholisierung. Und in Geisenheim ist ja hoffentlich bald auch eine kleine Miniaturversuchs-Entalkoholisierungsanlage, wo wir dann unsere Weine, wo wir, und andere natürlich auch, die versucht haben, die Grundweinqualität so zu optimieren, dass der bestmögliche alkoholfreie Wein rauskommt. Also der wird, ich sag mal, im Hochdruck daran gearbeitet. Die Bierbranche war uns da vielleicht einfach 10 Jahre voraus. Deswegen sind alkoholfreie Biere in der Qualität heute im Vergleich zu vor 10 Jahren schon gigantisch gut. Und wir sind gerade auf dem Sprung dorthin, wenn ich das mal so sagen darf. Bisschen salopp dargestellt.
Ich glaube, da passt die Frage vom Thomas ganz gut rein. Der hat nämlich den Eindruck, dass die Weine oftmals wie Traubensaft schmecken und der Charakter der Weine dabei verloren geht. Wahrscheinlich hat er noch nicht die richtigen probiert, oder?
Ja, das ist, was die Theresa vorhin gesagt hat, ne? Man darf das nicht vergleichen. Also wie Traubensaft würde ich vielleicht auch nicht sagen, aber manchmal haben sie vor allem direkt nach der Entalkoholisierung so ein bisschen was malzig-süßliches. Und ja, wir haben einfach so eine starke Veränderung des Produkts. Wir holen nicht wie beim Bier 5 Volumenprozent raus, sondern 12 und haben dadurch eine viel stärkere Veränderung. Wir haben ganz andere Aromen drin, die unter Umständen verloren gehen. Also wir haben hier schon eine sehr starke Veränderung des Produkts.
Vielleicht könnte ich hierzu ganz kurz noch einen Kommentar mit anbringen. Dieses Traubensaft-ähnliche kann mitunter auch eintreten, wenn eben mit Traubenmost gesüßt wird. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, solche Weine zu süßen. Und wenn wir mit unvergorenem Traubenmost süßen, dann bringen wir im besten Fall so ein bisschen Primäraromatik, also Aromen aus der Traube mit rein. Aber weniger eben diese weintypische Aromatik, also wo wir dann Gäraromen und Lageraromen drin haben. Und wenn wir, wie gesagt, mit einem Mostkonzentrat konzentrieren als Beispiel, bringen wir weniger Menge ein, aber wir verdünnen das Produkt dann wiederum auf weniger. Also das ist mitunter auch manchmal ein Stilmittel. Und ja, da könnte man drauf achten, jetzt wie gesagt mit dem neuen Weinetikett, womit ist eben gesüßt? Und in vielen Versuchen, die wir jetzt eben auch hier sensorisch ausgewertet haben, ist es eben meist für die Verkoster besser angekommen, wenn wir eben mit einem Mostkonzentrat, früher durften wir noch mit Saccharose arbeiten, als mit ganz normalem Traubenmost gesüßt haben, weil das ist, wie gesagt, mehr Weincharakter.
Ja, Matthias, vielleicht auch ganz kurz direkt dazu die Frage. Ja, wir haben diesen wichtigen Geschmacksträger Alkohol, den wir zwar durch Süße ein bisschen kompensieren können, aber die größte Herausforderung ist ja auch, wie bekommen wir den Alkohol, den wir da rausholen, sensorisch ersetzt? Gibt es da aus eurer Sicht in der Forschung schon Ansätze, wie ich da sensorisch das irgendwie angleichen kann oder den Alkohol ersetzen kann?
Ja, also dieses Grundgerüst, wie wir eben angesprochen haben, Körperfülle etc. Zum einen haben wir eben schon mal drüber gesprochen, mit CO2 funktioniert es ganz gut. Auch wenn wir nicht in dem Bereich schäumendes Getränk sind oder Sekt sind, sind viele der alkoholfreien Weine auch mit CO2 versetzt, sodass sie so ein bisschen Fiss oder Bitzel haben. Darüber hinaus bei der Weinbereitung mehr Tannine zulassen. Tannine, Weißwein, denkt man jetzt an bittere Weine, die sehr viel, wie soll ich sagen, durchgemacht haben während ihrer Verarbeitung vielleicht. Das ist ganz anders, wenn wir den Alkohol rausnehmen, dann verschiebt sich die Bittere wiederum und dann sind diese Tannine nicht notwendigerweise bitter, sondern sie geben auch da Struktur. Und dann ist es eben auch so klassisch ein langes Hefelager, Batonnage, also ein bisschen so die natürlichen Stoffe aus der Hefe mitnehmen, Mannoproteine als Beispiel, dass wir die da ein bisschen stärker betonen über den Weinausbau, sodass wir auch hier ein bisschen mehr Mundfülle bei solchen Weinen haben und damit eben, wie gesagt, mit verschiedenen Stellschrauben den Alkohol zu substituieren. Auch ein bisschen Holzeinsatz kann da auch helfen, dass man nochmal ein bisschen komplexeres Bild, ein bisschen volleres Bild reinbekommt. Und ja, wie gesagt, das sind eigentlich relativ aufwendige Maßnahmen im Keller. Und ich denke, dann ist es jetzt hoffentlich für alle klar, dass das auch ein bisschen Entlohnung verdient hat, sodass man eben da auch die entsprechenden Preise dafür aufrufen können sollte oder muss.
Andreas, sollen wir noch kurz die zwei, drei Fragen aufgreifen?
Ja, also die eine steht schon ein bisschen länger da. Wie lange kann man alkoholfreien Wein lagern? Gibt es da Erfahrungswerte?
Man kann den schon eine ganze Weile lagern, aber da wir unter das Lebensmittelrecht fallen, ist immer ein Mindesthaltbarkeitsdatum hinten auf dem Etikett angegeben und das sind ungefähr 3 Jahre. Man kann den auch noch danach unbedenklich trinken, wenn er nicht geöffnet wurde. Aber dann kann sich das Produkt natürlich verändern.
Wie verhält sich es mit den Rotweinen? Ist das technisch dasselbe Verfahren wie beim Weißwein, weil wir jetzt hauptsächlich über Weißwein gesprochen haben eigentlich?
Ich denke, die Aromen, die einen Rotwein ausmachen, sind lange nicht so empfindlich wie die filigranen Aromen eines Weißweins. Dadurch geht einfach nicht so viel Aroma verloren und diese, ich sag mal, dieses Tanningerüst, diese roten Beeren und so weiter sind lange nicht so anfällig für diesen Prozess. Und dadurch ist es natürlich viel einfacher, den qualitätsschonenden Alkohol zu reduzieren. Allerdings lebt der Rotwein von seiner ganzen Philosophie her eher von Alkohol, kräftig, feurig, Kaminofen, Sonntagsbraten. Das passt irgendwie halt einfach nicht ganz so zusammen wie alkoholfreier Weißwein in meiner Ansicht. Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen.
Ja, also das ist für mich auch genau der Punkt. Rotwein ist eigentlich deshalb die größere Baustelle oder die größere Herausforderung, weil der Rotwein klassisch vom Geschmacksbild über dieses ja, Tannin, kräftig, Süße vom Alkohol, leicht brandig definiert wird. Wenn wir jetzt natürlich auch hören, okay, wir konkurrieren gar nicht klassisch mit dem entalkoholisierten Wein, ist es vielleicht auch da dann natürlich ein Punkt für die Branche, dass man sagt, wir gehen bewusst mit anderen Produkten auf den Markt. Also wir haben Versuche zum Beispiel mit Spätburgunder gemacht. Der kommt unwahrscheinlich gut durch die Entalkoholisierung und steht nachher auch noch als relativ ansprechendes Produkt da, unabhängig jetzt von dem, ob man die Rebsorte bezeichnen möchte oder eben auch nicht. Und ja, das Thema Süße und Rotwein, das kitzelt natürlich auch einige. Da muss man halt vielleicht eher offen sein, aber ein Punkt, den ich Stand heute noch sehr unterschätzt sehe, ist das Thema Rot und CO2. Also ich bin ein unwahrscheinlich großer Fan von roten Sekten und ich denke gerade auch im Bereich Rot, und das muss jetzt nicht einfacher, billiger Lambrusco sein, sondern da gibt es auch wirklich sehr ansprechende Produkte. Und ich glaube, in dieser Kategorie ist noch relativ viel Positives rauszuholen. Und ich denke, da müssen wir einfach Rot anders oder neu denken.
So, das waren Ausschnitte aus Weinentdeckerwissen vom September 2024. Neben Theresa Jung, Johannes Burkhardt und Dr. Matthias Schmidt waren bei unserem Seminar seinerzeit noch weitere Experten dabei, nämlich zum einen Dominik Russler, er ist Geschäftsführer der Rheingauer Weinwerbung und auch Geschäftsführer vom Rheingauer Weinbauverband. Und er hat unter anderem über ein Projekt im Rheingau gesprochen, bei dem sich Winzer zusammengeschlossen haben mit dem Ziel, einen alkoholfreien Wein auf den Markt zu bringen und das durchaus erfolgreich. Außerdem waren mit dabei Jürgen Dahms vom Weingut Dahms in Franken und sein Sohn Luca Dahms. Luca hat mit Sensowein eine eigene alkoholfreie Marke ins Leben gerufen. Und mit dem ersten alkoholfreien Weinfest in Deutschland hat er auch für Aufsehen gesorgt. Das war auch alles hochinteressant, was die Herren zu berichten hatten, hätte aber den Zeitrahmen des Podcasts gesprengt und deswegen haben wir das rausgelassen. Aber wer sich das alles nochmal in voller Länge anschauen will, wir haben alle bisherigen Online-Seminare der Reihe Weinentdecker Wissen archiviert und in unserem YouTube-Kanal in einer Playlist veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes ein Link zu den nächsten Terminen und Themen unserer Online-Seminare. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos, also ruhig mal reinschauen. Wir würden uns freuen. Und zum Abschluss noch ein Hinweis. Der Johannes Burkhardt hat es eben auch angesprochen. Es gibt eine wachsende Anti-Alkohol-Bewegung, die unter anderem auch den Weingenuss stigmatisiert. Die Unterscheidung zwischen Alkoholmissbrauch und maßvollem Weingenuss wird dabei zunehmend verwischt. Jeglicher Konsum alkoholischer Getränke wird in ein negatives Licht gerückt. Und das bedroht die Weinkultur, so wie wir sie kennen. Die Initiative Vita e Vino informiert darüber und dort kann man auch eine Erklärung unterzeichnen, die unsere Weinkultur schützen soll. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.